Guten Morgen. Gut, das klappt ja schon mal. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu mir sagen. Mein Name ist Stefan Rust. Ich bin seit fast 7 Jahren mit der Sophie verheiratet, die ihr eben da in der Mitte gesehen habt. Ich bin seit etwa 5 Jahren in der Begegnungskirche und ich habe eine ganz große Leidenschaft für Beratung und Seelsorge sowie für Ehepaare. Seit 4 Jahren bin ich da in der Team F Akademie. In Ausbildung, in Paarberatung, Gebetsseelsorge, Eheerziehung und Ehevorbereitung. Doch darum soll es heute Morgen nicht gehen, um mich, sondern heute Morgen soll es um die Bibel gehen, um Gott gehen. Und ich möchte euch zu Anfang einladen auf so eine Fantasiereise. Macht einfach mal einen Moment eure Augen zu und stellt euch vor, jetzt da hinten kommt Angela Merkel heute zu uns in den Gottesdienst. Und für diejenigen, die Angela Merkel vielleicht aus politischen Gründen oder anderen Gründen nicht so gut leiden können, stellt euch weiter vor, sie ist ganz toll und ihr könnt sie gut leiden. Stellt euch vor, der Platz neben euch wäre noch frei. Und genau auf diesen Platz steuert Frau Merkel zu. Sie setzt sich genau neben dich. Sie guckt dich an und sagt, bei dir möchte ich heute zu Mittag essen. Stellt euch vor, ihr nehmt Frau Merkel mit nach Hause. Was würdet ihr tun und was würdet ihr denken, sobald ihr zu Hause angekommen seid? Oh, die Schuhe fahren alle mal wieder durcheinander rum und sind nicht aufgeräumt. Der Frühstückstisch ist noch nicht abgewischt. Hinterm Sofa sieht man noch die ein oder andere Staubfluse, die noch nicht weg ist. Und das alles sieht Frau Merkel, ist so ein bisschen unangenehm. Was würdet ihr denn zum Essen anbieten? Den Döner, den ihr euch vorgenommen hattet für Sonntag? Zwieback? Weil Sonntag muss man ja nicht unbedingt immer kochen. Was würdet ihr tun? Würdet ihr bei ihr sitzen und sie mit Fragen löchern? Alles, was euch so politisch mal schon immer aus ihrem Munde interessiert hat, ihre Stellung dazu, Politik aus erster Hand sozusagen? Oder würdet ihr eher in der Küche verschwinden, um das Beste, was euer Kühlschrank für Frau Merkel zu bieten hat, für sie zuzubereiten? Genau um diese Fragen soll es heute gehen. Denn genau diese Fragen mussten die zwei Hauptdarsteller unseres heutigen Predigttextes für sich beantworten. Wobei einen kleinen Unterschied gibt es, die zwei hatten Jesus immerhin noch persönlich und selbst zu sich eingeladen. Der Herr hat mir die Geschichte von Maria und Martha für die heutige Predigt gezeigt und ich möchte gerne mit euch zusammenlesen aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Lasst uns den Text bitte zusammenlesen. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf.
Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf.
Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, dieser Bibeltext befindet sich im 10. Kapitel des Evangeliums des Arztes Lukas. Das Thema dieses Kapitels ist im weitesten Sinne Mission. Wir lesen zu Beginn des 10. Kapitels, dass Jesus 72 Jünger in die Mission schickt. Etwas später kommen die Jünger ganz erfolgreich und enthusiastisch zurück. Unmittelbar vor unserer Textstelle erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. als er gefragt wurde, was man denn so tun müsse, um das ewige Leben zu erreichen. Im Gesamtkontext von Mission in diesem Kapitel fällt besonders der Vers 27 ins Auge. Dort sagt Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir kennen alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber wie hatte der barmherzige Samariter geliebt? Hatte er die verletzte Person gefunden, sich Zeit mit ihr genommen, für sie gebetet und dann ist er weitergezogen? Nein, seine Liebe war ganz praktisch. Er versorgte den Verletzten und zahlte sogar sehr viel Geld für dessen Pflege. Liebe auf eine ganz praktische Art und Weise. Wie ist das mit uns? Lieben wir den Herrn, indem wir Zeit damit verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Oder indem wir Zeit damit verbringen, für ihn zu arbeiten? Diese Frage könnte als Überschrift über unserem heutigen Text stehen. Da Jesus direkt in unserem Text auf die Frage eingeht, habe ich meiner Predigt einen etwas, ja, auf den ersten Blick schwer verständlichen, aber dann doch sehr eingänglichen Titel gegeben, nämlich Niemals das Notwendige nicht tun. Ihr werdet im Lauf der Predigt noch verstehen, warum ich diesen Titel gewählt habe. Was ist denn in unserer Geschichte passiert? In Vers 39 lesen wir: Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. So sagt der Text. Der Ausdruck, jemanden zu Füßen sitzen, war damals gleichbedeutend damit, Jünger von jemandem zu sein. Johannes der Täufer zum Beispiel hatte auch Jünger und Jesus hatte auch Jünger, und dieser Ausdruck, ich sitze jemandem zu Füßen, bedeutet, ich folge jemand nach und bin Jünger von jemandem. Maria macht mit ihrem Verhalten deutlich, dass sie Jünger von Jesus sein wollte und von ihm lernen wollte. Sie wollte ihr eigenes Leben in allen Punkten hinterfragen und dafür die Sichtweise von Jesus annehmen. Sie wollte die Dinge so tun, wie Jesus sie tat. Für unsere Ohren heute mag das zwar recht normal klingen, aber für die damalige Gesellschaft war das absolut revolutionär. Denn insbesondere war es Frauen damals überhaupt nicht erlaubt, überhaupt irgendwas zu lernen. Das Lernen war alleine den Männern vorbehalten. Könnt ihr euch vorstellen, dass es absolut komisch gewesen sein muss, dass Maria nicht mit Martha in der Küche verschwunden ist und Essen zubereitet hat für Jesus und seine Jünger? Aus gesellschaftlicher Perspektive wäre genau das ihre Aufgabe gewesen. Marias Haltung jedoch war eine andere als die, die die Gesellschaft von ihr als Frau erwartete. Sicher hatte sie erkannt, dass Jesus nicht nur ein normaler Gast war. Ihre Haltung Jesus gegenüber war sehr offen und ihm zugewandt. Ihre Haltung den gesellschaftlichen Konventionen gegenüber war eher eine kritische und eine hinterfragende. Ein Beispiel für eine solche Maria-Haltung in unserer heutigen Zeit: Mir persönlich geht es oftmals so, dass in meinem Alltag eigentlich genug zu tun ist. Da ist meine Arbeit, da ist Sophie, meine Ehefrau, da ist der Haushalt, die Gemeinde, dann mein Studium an der Team F Akademie, die 2 Stunden, die ich jeden Tag für den Weg auf Arbeit und zurück gebrauche. Also ich könnte eigentlich gut sagen, dass es in meinem Leben genug zu tun gibt. Und wenn ich der Ansicht wäre, dass ich auf eine freie Zeit warten muss, um zu sagen, diese Zeit ist jetzt frei und die verbringe ich mit dem Herrn, ich müsste wahrscheinlich lange warten, bis diese Zeit frei wird. Und das ist der Punkt, wo diese Maria-Haltung ins Spiel kommt. Maria hätte auch genug Arbeit im Haushalt gehabt. Aber sie hat sich ganz bewusst entschieden, trotzdem ein Zeitfenster für die Begegnung mit Jesus zu reservieren. In ähnlicher Weise könnte ich auch entscheiden, entweder zum Beispiel eine halbe Stunde früher aufzustehen, um Zeit mit Jesus zu verbringen, oder auch zum Beispiel die Zeit im Zug zu einer Begegnungszeit mit Jesus zu erklären. Ich möchte an der Stelle die Chris bitten, dass sie uns ein Zeugnis gibt, weil sie etwas ganz, ganz Ähnliches erlebt hat.
Ja, also so ähnlich halt vielleicht irgendwie. Und zwar, ihr wisst ja, wir waren in Wales und ich meine, wenn man sich schon mal so ein ganzes verlängertes Wochenende Zeit nimmt für Gott, ja, dann denkt man ja, okay, da muss ja was gehen. Also irgendwie will ich was mit Gott erleben oder Gott gebraucht mich irgendwie oder erklärt mir endlich mal wirklich, wie er ist und viel tiefer und vielleicht versteht er, was ich meine. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sich gerne irgendwo hinsetzt und dann schauen wir mal, sondern ich tue gerne. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen hier gibt, dem es auch so geht. Ja, in Wales angekommen, gesagt, getan. Okay, Jesus, was machen wir? Super. Erstmal kam gar nichts. Irgendwann kam dann, komm mal her auf meinem Schoß und sei mal. Okay, Papas Schoß, klingt gut, bin ich da. Und nun? Setz dich einfach mal hin und sei mit mir. Ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding, einfach nur zu sein. Und ich fand die Zeit etwas vergeudet. Nicht, weil ich mit, ja, weil Gott irgendwie nicht das gemacht hat, was ich dachte, was er halt machen müsste. Oder weil ich irgendwas machen konnte für ihn. Schlussendlich hat es mich einige Zeit gekostet und auch einige Tränen, mich damit abzufinden, dass Jesus manchmal diese Zeiten, wenn man sie sich denn dann nimmt, ganz anders nutzt, als wir uns das so denken. Und dass man da sich aber auch bewusst für entscheiden muss und zu sagen muss, okay, ich setze mich jetzt auf deinen Schoß. Ich bin einfach nur und wir folgen deinem Zeitplan und was immer du hast. Schlussendlich war das eine total geniale und tiefe Zeit, die für mich persönlich bestimmt total wichtig war. Also die war total wichtig für mich. Aber wo ich gedacht habe, okay, es geht nicht immer nur darum, ich muss jetzt was tun, ich muss auch nichts Religiöses tun, sondern diese Zeit zu nehmen. Okay, Jesus, hier bin ich, tu du, was du willst.
Danke, Chris. Ja, genauso hatte das die Maria auch entschieden. Ihre Schwester Martha hatte eine andere Entscheidung getroffen, die lesen wir in Vers 40 und Vers 41. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Martha wusste, was die Gesellschaft von ihr als Frau erwartete. Schließlich war Jesus zu Besuch. Und er musste mit dem Besten versorgt werden, was ihre Küche zu bieten hatte. Schließlich musste Jesus ja hungrig sein. Und ein Mann, der in der Küche ist, das war unvorstellbar. War doch die Zubereitung von Speisen ganz klar Frauenarbeit damals. Wir können weiter davon ausgehen, dass weder Maria noch Martha verheiratet waren und die beiden mit ihrem Bruder Lazarus zusammen gewohnt hatten. Insofern musste es irgendeine Abmachung geben, die die beiden Schwestern untereinander getroffen hatten, wie sie sich die Arbeiten im Haushalt untereinander aufteilen wollten. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass Martha Jesus bittet, Maria zu sagen, dass sie ihr helfen soll, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass sie normalerweise zusammen im Haushalt gearbeitet hatten. Und trotzdem saß Maria zu Jesu Füßen und Martha schuftete und gab sich richtig viel Mühe, dass Jesus nur das Allerbeste geboten bekommt. Im Text steht, sie machte sich viel zu schaffen. Das griechische Wort an dieser Stelle lautet perispao und es bedeutet so viel wie wegbewegen, wegziehen oder auch ablenken. Man könnte also vielleicht auch übersetzen oder vielleicht auch wörtlicher übersetzen und sagen, Maria war durch zu viel Arbeit von Jesus abgelenkt. Martha. Die innere Haltung, die Martha hatte, wird an den Worten deutlich, die sie zu Jesus spricht. Sie ist der festen Annahme, dass Jesus das Verhalten ihrer Schwester verurteilen musste und wundert sich, dass er noch nichts zu ihr gesagt hatte. Und so spricht sie: Fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha ist der Ansicht, dass sie gerade dient, in der Küche, beim Essen zubereiten, und Maria nicht. Martha dient, indem sie für Jesus arbeitet, möglichst viel und möglichst gut. Wenn ihre Schwester sie doch nur unterstützen würde, sie könnte doppelt so viel schaffen. Die innere Haltung von Martha war die eines Arbeiters. Je mehr sie für den Herrn tat, desto lieber musste er sie doch haben. Durch Arbeit konnte sie dem Herrn gefallen. Wie können wir diese Martha-Haltung in unserer heutigen Zeit entdecken? Wie viel tust du für Jesus? Wie viel arbeitest du für ihn? Wie oft bist du hier in der Gemeinde? Hast du immer das Gefühl, etwas tun zu müssen? Oder aber das Gefühl, nicht genug getan zu haben? Könnte eine Gemeindeveranstaltung auch ohne dich stattfinden? Ich möchte Janice an der Stelle bitten, dass sie ihr Zeugnis noch gibt.
Ja, also diese Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt. Nicht jetzt, ob der Gottesdienst auch ohne mich laufen kann, aber die anderen Sachen. Und es ist wirklich so, ich kann in dieser Geschichte die Martha so gut nachvollziehen. Also ich bin auch jemand, der eher macht, und zum Beispiel bei den Rangern, ja, wenn wir der hektische Abbautag und jemand würde da sitzen und mit der Gitarre irgendwie spielen, ich wäre sehr angefressen, ehrlich gesagt. Und deshalb kann ich das super nachvollziehen, und ich habe auch schon, ehrlich gesagt, mehrere Predigten über Maria und Martha gehört, aber ich habe es nie so ganz kapiert. Ich dachte immer so, naja, irgendwie, man soll auch mal ruhen und nicht tun oder keine Ahnung, ich habe es irgendwie nie verstanden. Und jetzt, als wir ja diesen Gottesdienst vorbereitet haben und ich darüber gebetet habe, hat es plötzlich Klick gemacht, dass es nicht darum geht, auch mal auszuruhen oder so, sondern in dem Fall geht es zu erkennen, wann Jesus da ist. Und dass Jesus das Wichtigste ist, egal was ich gerade mache. Da ist auch alles dienen, so super das ist nichts Schlechtes, sondern so wichtig und gut das ist, es geht nur darum zu erkennen, wann ist Jesus da. Und wenn man das erkannt hat, sich dann, egal ob die Welt gerade untergeht, sich die Zeit zu nehmen, zu seinen Füßen zu sitzen. Und das ist so die Sache, die ich für mich mitgenommen habe, offen zu hören, Jesus, wann bist du bei mir zu Gast? Ja, nicht unbedingt, wann sind andere Gäste da, ja, so, oder wie auch immer, was ist Dienst und so weiter, sondern wirklich nur zu wissen, wann ist Jesus da, und dann ist es der Zeitpunkt, ihm zu Füßen zu sitzen, vielleicht auf seinem Schoß zu sitzen, und damit kann ich euch nur ermutigen, darauf zu hören, wann ist Jesus da, und diese Zeit zu erkennen und dann zu seinen Füßen zu sitzen.
Danke, Janice. Ja, kommen wir zu den abschließenden Versen, die Jesus dann noch spricht. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich finde sehr interessant, wie Jesus hier reagiert. Er reagiert erstmal nicht im Sinne von Martha. Er fordert nämlich Maria nicht auf, dass sie der Martha in der Küche helfen soll, sagt er nicht. Er reagiert aber auch nicht so, wie Maria das vielleicht erwartet hätte. Er bittet Martha nicht und sagt: Setz dich doch mal hier mit dazu. Nein, Jesus respektiert die Entscheidung beider Schwestern. Was macht er denn? Wir lesen, dass Jesus zu Martha spricht: Du hast viele Sorgen und Mühe. Eines aber ist notwendig. Und für das Wort notwendig oder Not, wie Luther das übersetzt hat, finden wir im Griechischen das Wort Kria. Kria meint die Notwendigkeit, den Bedarf, aber auch ein Bedürfnis, das von innen heraus entsteht. Jesus sagt weiter, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wir können aus der Reaktion Jesu ablesen, dass er die Entscheidung von Maria für richtig hält. Maria hat sich für den guten Teil entschieden. Viele Bibelübersetzer haben an der Stelle übersetzt, sie hat sich für den besseren Teil entschieden. Und wäre dies die korrekte Übersetzung, so würde Jesus tatsächlich das Verhalten der beiden Schwestern in gut und vielleicht nicht ganz so gut klassifizieren. Im griechischen Urtext steht hier das Wort Agathos. Und dieses Wort gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass hier die Vergleichsform das bessere Teil gemeint ist. Und dadurch wertet Jesus die Entscheidung von Martha auch nicht ab. Er sagt nicht, dass Martha etwas gewählt hat, was falsch ist. Zu Marthas Wahl gibt Jesus ganz einfach gar keine Einschätzung. Was denkt ihr, was uns der Text für unser Leben heute sagen möchte? Was können wir von Maria und Martha lernen? Ich denke, die wenigsten von uns werden in die Situation kommen, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester Jesus zu Besuch bekommen zu Hause. Nein, ich glaube, der Text will uns keine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, was wir tun und was wir besser lassen sollen, wenn Jesus zu uns nach Hause zu Besuch kommt. Wie aber können wir den Text dann verstehen? Ich denke, Martha könnte stellvertretend stehen für eine Person, die alles tun würde, um Gott zu gefallen. Nehmen wir zum Beispiel an, diese Person hätte einen Job in einem Supermarkt an der Kasse. Während der Arbeitszeit würde diese Person versuchen, die Kunden an der Kasse von Jesus zu überzeugen, wo immer dies möglich ist, oder zumindest für sie beten. Nach der Arbeit vielleicht noch eine Gemeindeveranstaltung. Dazwischen ein nettes Gespräch mit den Nachbarn, einen Kuchen backen für Sonntag, eine ermutigende Karte an eine Freundin schreiben und so weiter. Findest du dich darin irgendwie wieder? Maria auf der anderen Seite könnte stellvertretend stehen für eine Person, die Gott lieben möchte, indem sie Zeit mit ihm verbringt. Für sie ist die Herz-zu-Herz-Beziehung mit Jesus, das zu seinen Füßen sitzen und von ihm lernen zu können, wichtig. Auch wenn es genug Aufgaben zu tun gäbe. Geht es dir auch manchmal so? Jesus sagt nicht, dass eine der beiden Verhaltensweisen falsch ist. Jesus liebt es, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, und er schätzt es auch sehr, wenn wir für ihn arbeiten. Und doch sagt Jesus über eine der beiden Verhaltensweisen, dass sie notwendig sei. Es ist Marias Verhalten, das er als notwendig betrachtet. Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen? Er liebt uns so sehr, dass er uns ganz nah sein möchte. In seiner Nähe können wir auftanken. Er gibt uns neue Kraft. Nah an seinem Herzen finden wir den Frieden, den unser Herz in dieser Welt so dringend benötigt. Nur in seiner Gegenwart verstehen wir, wie er wirklich ist, nämlich voller Liebe. Von seiner unendlichen Weisheit möchte er uns mitteilen, wenn wir ihm zuhören. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Vielleicht fühlst du dich Gott sehr nah, wenn du in der Natur spazieren gehst und das Wunder seiner Schöpfung bestaunst. Oder du hast die Bibel, Gottes Wort, als deinen persönlichen Schatz entdeckt und erlebst, wie Gott zu dir spricht. Vielleicht liebst du Lobpreis und Gott begegnet dir auf diese Weise. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du dir vorstellst, Gott an einem bestimmten, für dich sehr schönen Ort zu treffen. Hast du Zeiten, in denen du wie Maria zu den Füßen des Herrn sitzt, in denen du im Gespräch mit ihm bist und von ihm lernst? Bist du bereit, deine Arbeit für einen Moment ruhen zu lassen, um zu hören, was der Herr dir sagen möchte? Jesus wartet sehnsüchtig auf dich. Er möchte dir alles geben, was du brauchst, und dich für den Dienst in seinem Reich ausstatten. Stell dir vor, Gottes Herz wäre unterteilt in ganz, ganz viele kleine Bereiche. Jeweils ein Bereich in Gottes Herz wäre so ein Bereich für jeden einzelnen Menschen, den es auf der Erde gibt. Und das sind ganz schön viele Bereiche, die Gottes Herz dann haben muss, aber Gott hat ein riesengroßes Herz. Und du kannst dir so einen einzelnen Bereich dann vorstellen wie ein Zimmer, in dem 2 Stühle stehen. Gott sitzt immer auf diesem Stuhl und erwartet, bis du das Zimmer betrittst und dich auf deinen Stuhl setzt. Dann hat er Gemeinschaft mit dir und niemand kann für dich in dieses Zimmer gehen. Es ist ausschließlich für dich in Gottes Herzen reserviert. Dann kannst du und kann Jesus Zeit mit dir verbringen. Lass uns ein paar Minuten still sein und hören, was auf Gottes Herzen liegt. Was möchte er dir heute ganz persönlich sagen? Schenk uns, Vater, diese ganz, ganz intime Begegnung mit dir. Amen.
Okay. Vielen Dank. Das war schön. Pardon. Ja, jetzt ist unser Plan, dass jetzt nochmal genau dafür, für die Begegnung mit Gott, mit Jesus, nochmal Zeit ist. Deswegen wollen wir jetzt nochmal ein bisschen Lobpreis haben und dass ihr Zeit nochmal für Anbetung habt. Wir werden dann ab jetzt auch quasi die Möglichkeit geben, das Abendmahl zu feiern. Da möchten wir euch einladen, das in eurem eigenen Tempo zu machen. Wir haben es jetzt 10:20, das heißt bis 12 ist noch ausreichend Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt erst noch ein bisschen Anbetung haben wollt, dann könnt ihr das machen, könnt ihr ganz entspannt rangehen, euer Tempo finden, wie ihr das gerne machen wollt. Da wird die ganze Zeit jemand sein. Da seid ihr frei, euch das selber einzuteilen. Und wir möchten euch einladen, diese Zeit jetzt zu nutzen, um Gottes Gegenwart zu genießen und auch Gottes Gegenwart zu suchen. Und wenn ihr noch nicht so Gottes Gegenwart spürt, heute vielleicht nicht, heute Morgen nicht, manchmal gibt es so Tage oder auch prinzipiell nicht, dann wollen wir euch einladen, neue Wege zu gehen und was Neues zu versuchen und vielleicht mal nach vorne zu kommen, für sich beten zu lassen oder auch Dinge vors Kreuz zu bringen, ganz praktisch, indem man was ausschreibt, Sorgen, Nöte, Dinge, die man loslassen will, die man abgeben will oder auch Wünsche. Geht auch, ist auch Platz für schöne Dinge vorm Kreuz. Und da haben wir ein Körbchen, da könnt ihr das ablegen. Wenn ihr da ein Bedürfnis nach habt, könnt ihr das gerne tun. Nutzt das jetzt für euch ganz, ganz innerlich, Gott zu suchen und auch auf ihn zu warten. Wenn ihr Gottes Gegenwart nicht spürt, entscheidet euch dafür, auf Gott zu warten. In dem Psalm steht, dass Kraft darin ist, auf Gott zu warten. Da passiert was, da kann Gott was machen und da wird Gott auch wirken. Und das könnt ihr auch erwarten, dass jetzt was damit passieren wird. Dann würde ich jetzt die Leute bitten, die hier noch fürs Abendmahl mit verantwortlich sind, nach vorne zu kommen. Und werde ich jetzt zu beten und dann werden wir hier sein und auf euch warten. Ihr habt ganz viel Zeit, ganz viel Ruhe. Wir sind jung, wir können auch noch lange stehen. Augenblick. verstehen das? Okay, gut. Wir werden hier bleiben. Und ich wollte einen Vers aus der Bibel lesen. Das Abendmahl ist für uns eine Möglichkeit, um einerseits das zu feiern, dass wir Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus haben dürfen und auch Gemeinschaft untereinander, dass wir eine Familie sind, ein Leib in Christus. Und es ist außerdem ein Symbol in der geistlichen Welt auch, dass wir bekennen, dass Jesus wiederkommt und dass wir auch bekennen, dass wir frei von Sünde sind. Also, und dass Jesus uns erlöst hat. Und das heißt, wenn ihr das bekennen wollt, dann, egal wo ihr steht, dann könnt ihr das Abendmahl nehmen. Jesus lädt euch dazu ein, wir sollen das immer wieder machen, bis er wiederkommt, damit wir es dann irgendwann nochmal alle gemeinsam haben dürfen. Und in Lukas 22, 19 steht also, Jesus nahm das Brot, dankte, brach und gab es seinen Jüngern. Und er sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut in meinem Gedächtnis. Ebenso nehmt auch den Kelch. Und er nahm er den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und ich lade euch ein, tut einen Schritt in diesen Bund hinein, nehmt es an für euch, seid aktiv darin und geht auf Gott zu, weil er ist da und er wartet und er will euch haben mit Haut und Haar. Und so segnen wir dieses Abendmahl. Herr, ich danke dir dafür, dass du diesen Preis für uns bezahlt hast, dass du für uns gestorben bist. Du hast alles weggenommen, du hast uns so reingewaschen. Das ist unvorstellbar für uns, dass es jemand so tun würde, sich so opfern würde. Und das wollen wir bekennen, hier für alle sichtbar und auch in der geistlichen Welt. Und ich danke dir, Vater, dafür, dass du dich so hingegeben hast für uns und dass du uns so liebst. In Jesu Namen, Herr. Amen.